Ja, einen wunderschönen Nachmittag an alle Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und herzlich willkommen zu diesem CIO-Marktupdate zum Thema der Welthandel und seine Einflussfaktoren in unsicheren Zeiten mit unserem CIO Thomas Kruse samt Special Guest Dr. Katrin Kamin. Mein Name ist Elena Wermo, ich bin Deputy Head of Third Party Distribution bei Amundi Deutschland und ich begrüße Sie heute aus dem schönen und sonnigen Frankfurt. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, gibt es wie immer ein paar Housekeeping-Themen von meiner Seite. Fragen können Sie jederzeit über das Chatfenster stellen und die sehen nur wir als Moderatoren. Die Präsentation wird im Nachgang an alle Teilnehmer aus Deutschland versendet. Für Teilnehmer aus der Schweiz und Österreich möchte ich Sie bitten, auf Ihre Amundi-Ansprechpartner zuzugehen, falls auch Sie diese Unterlage erhalten möchten. Und last but not least möchte ich natürlich etwas Werbung für unsere kommenden Calls machen. Am 19.09. machen wir ein Produkt-Update-Call zu unserem Nachhaltigkeitsklassiker der Amundi-Ethikfonds-Familie. Dann gibt es am 27. eines unserer größten Events, die Amundi AIK, also die Investmentkonferenz online, kurz und knapp in circa 2 Stunden werden wir viele verschiedene interessante Themen besprechen. Aber eines der Hauptthemen ist KI, ist natürlich ein Thema, das in aller Munde ist. Hype oder Innovationsmotor? Was bringt uns eigentlich KI? Das besprechen wir bei der Amundi AIK am 27.09. Dann haben wir am 12.10. natürlich den nächsten Amundi CIO Call. Das ist ein Donnerstag um 13 Uhr, wie immer. Sie können sich jetzt schon anmelden. Kommen wir dann zum heutigen Thema. Es geht um den Welthandel. Der ist für uns alle unverzichtbar, das wissen wir. Ohne den Welthandel können wir unsere deutschen Autos weder herstellen noch ins Ausland verkaufen. Allerdings gab es in den letzten Jahren eine Menge Themen, die den Welthandel negativ beeinflusst haben. Protektionismus, Reshoring, Corona, Krieg in der Ukraine und. Und wir freuen uns riesig, dass heute Dr. Katrin Kamin, stellvertretende Leiterin des Forschungszentrums Trade Policy und Co-Leitung des Center for Geopolitics and International Economics am Kiel-Institut für Weltwirtschaft, unser Gast ist. Aber bevor wir zu Ihnen kommen, Frau Dr. Kamin, dürfen wir von meinem Kollegen Thomas Kruse, CIO bei Amundi Deutschland, eine Einschätzung zu den Märkten hören. Thomas, damit übergebe ich das Wort an dich.
Ja, vielen Dank, liebe Elin. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, hier aus München. Mit sonnig und warm kann ich gut mithalten und ich bin gespannt, wie Frau Dr. Kamin das aus Kiel zu berichten hat, meiner alten Heimat, wo ich auch geboren bin und herkomme. Ja, kommen wir zu den Märkten. Ich freue mich sehr über Ihre Teilnahme, vor allen Dingen aber darüber, dass es jetzt wieder losgeht mit den CIO-Calls. Und wenn man mal schaut, wollen wir Ihnen heute in erster Linie mal ein Update geben, seit unserem letzten Call in der ersten Julihälfte. Was ist eigentlich so passiert? Wenn wir da mal auf die nächste Folie blättern und dann auf den mittleren Bankenteil, den Notenbankenteil schauen. Das, was wir nicht mehr im CIO-Call hatten, sind das, wie erwartet, eigentlich die FED und die EZB in ihren Juli-Sitzungen Ende des Monats 0,25 Basispunkte nochmal die Zinsen angehoben haben. Entscheidend dabei ist, dass sie auf dieses stärker datenabhängige Agieren verwiesen haben, das uns jetzt sicherlich auch in den kommenden Monaten massiv begleiten wird. Und gerade Jerome Powell von der FED gesagt hat, bis zur nächsten Notenbanksitzung, die jetzt in der nächsten Woche stattfinden wird, gibt es 2 Arbeitsmarktdaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch 2-mal Inflationsdaten. Das zeigt, worauf das Hauptaugenmerk der Notenbanken jetzt geht. Weg ein Stückchen von der Forward Guidance, eben stark datenabhängiges Agieren. Und das schafft den Notenbanken Raum, auch länger noch hinauszuzögern, uns zu erzählen, dass sie mit ihren Zinserhöhungsschritten jetzt durch sind. Was ist dementsprechend passiert? Damit dann jetzt auf den ersten Block. Arbeitsmarkttechnisch hatten wir in Amerika für den Juli, also für den Bericht Anfang August, eine leichte Senkung der Arbeitslosenrate und auch einen sehr robusten Arbeitsmarkt. Gleiches gilt eigentlich auch für den August selber. Wir gehen nachher nochmal auf die Details an. wobei man sagen kann, die Arbeitslosenrate ist leicht angestiegen. Das hat aber im Wesentlichen damit zu tun, dass auch die Beteiligung am Arbeitsmarkt, also die sogenannte Partizipationsrate, angestiegen ist. Wenn wir auf die Kerninflation gucken und auch auf die Inflation in Summe, beide Daten, die gestern veröffentlicht worden sind, dann sehen wir auf der einen Seite einen Anstieg, kommend von den Juni-Daten 3,2% über den Juli mit 3,0%, den Juli mit 3,2%, jetzt für August eine Headline-Inflation von 3,7%, also ein leichter Anstieg. Der ist im Wesentlichen allerdings basiseffektbedingt zu begründen, weil gerade die Monate Juli und August im letzten Jahr jeweils Monat für Monat nur einen 0% Anstieg gehabt haben. Also jeder Anstieg, den wir jetzt in diesem Jahr sahen, letztendlich auch die Gesamtjahresinflation anhebt. Die Kerninflation auf der anderen Seite sinkt auf 4,3%. Und wenn man genau hinschaut, ist das vor allen Dingen aus dem Service-Sektor noch, dass die Kerninflation da besteht. Was haben wir noch gehabt? Fitch stuft die US-Bonität von AAA auf AA+ herab. Durchaus ein Event, der vielfach diskutiert worden ist, gerade in der Sommerpause, aber dann doch keine großartigen Spuren an den Märkten hinterlassen hat. Spannender daher schon, wie sich denn die Wirtschaft entwickelt und hier gerade der Blick auf die Frühindikatoren. Im verarbeitenden Gewerbe steigt in Amerika der Index auf 47,6, nachdem wir schon seit langer Zeit, nämlich November letzten Jahres, bereits Werte unter 50 haben und im Juni sogar mit 46 ein Low markiert haben, jetzt also durchaus ein leichter Anstieg. Auf der anderen Seite kann sich der Service-Sektor verbessern auf 54,5 Punkte. Und das, wo wir eigentlich im Juni sogar noch einen Wert gehabt haben, der knapp über der 50 gelegen ist. Hier hinzu kommt noch, dass auch die Prices Paid-Komponente, also die Preise auf der einen Seite, aber auch die New Orders angestiegen sind. Also der Service-Sektor signalisiert weiterhin ein sehr robustes Umfeld und das ist sicherlich auch ein Aspekt, gerade wenn ich auf die Kerninflation gucke, wo wir sagen, dass im Prinzip der größte Anteil der Kerninflation deutlich aus dem Service-Sektor kommt, nimmt jetzt schon mal an dieser Stelle, dass die Kerninflation weiterhin relativ stabil bleiben wird. In der Eurozone schaut es leider deutlich anders aus. Die Gesamteinkaufsmanager-Indizes sinken auf 46,7 und auch im Service-Bereich rutschen wir jetzt mit einem Wert von leicht unter 50, das erste Mal auch tatsächlich unter die 50er-Linie. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass gerade einzelne Länder wie Deutschland, wie in Italien aufgrund ihrer Industrieabhängigkeit einerseits beziehungsweise auch des Exportes andererseits von der Schwäche in China in Mitleidenschaft gezogen werden und dementsprechend doch deutliche negative Spuren in der Konjunktur zu sehen sind. Wir sehen es auch, wenn ich mir das IFO-Institut angucke, wo der IFO-Index doch deutlich zurückgegangen ist. Ein Stückchen dagegen steht die ZEW-Konjunkturerwartung, die sich zwar im negativen Bereich befindet, aber leicht verbessert. Politisch, was hat sich da getan? G20-Gipfel ist sicherlich das letzte Event, was wir da hatten. Und die Teilnahme oder sagen wir die Aufnahme der Afrikanischen Union als neues Mitglied, und wir reden immerhin über einen Staatenverbund von jetzt 55 Ländern, zeigt sicherlich, dass in gerade solchen Gremien oder Gipfeln der Anteil oder die Bedeutung der Emerging Markets jetzt auch politisch mehr Gewicht bekommt. Ähnliches Bild vielleicht auch bei den BRICS-Staaten, etwas anders gelagert, würde ich mal sagen. Aber auch da haben wir 6 zusätzliche Länder, die aufgenommen worden sind. Also auch hier eine Verbreiterung des Gremiums. Schauen wir rechts auf die Entwicklung. Zum einen seit Beginn des Quartals, also seit Anfang diesen Monats. Ich will allerdings nicht um den August drumherum schiffen. Denn wenn man sich den August zunächst mal anschaut, haben wir klar gesehen, einen Rückgang zunächst an den Aktienmärkten, auch einen Anstieg der Zinsen zwischenzeitlich, bedingt sicherlich dadurch, dass gerade der Arbeitsmarkt, aber auf der anderen Seite auch dieser Service-Sektor eine robuste Wirtschaft in Amerika angezeigt haben, hat dafür gesorgt, dass die amerikanischen Aktienmärkte leicht gesunken sind um minus 2% im August. Im Eurostoxx 50 waren es sogar minus 4% und wir haben einen leichten Anstieg gehabt in den US-10-jährigen Zinsen, auch mit der Begründung, dass die Konjunktur robust ist und so schnell auch nicht mit Zinssenkungen zu rechnen sei von 15 Basispunkten. Seit Beginn dieses Monats rückläufige Aktienmärkte in Europa, inzwischen auch in Amerika im S&P 500, hier hatten wir noch einen neutralen Pfeil stehen, geringfügig von 1 bzw. 2%. Bei den Staatsanleihen schon eher einen Anstieg bei 10-jährigen deutschen Staatsanleihen um 20 Basispunkte, bei den amerikanischen Staatsanleihen um 15 Basispunkte. Die Spreads bei den Unternehmensanleihen laufen ein Stückchen rein, das heißt verringern sich, insofern positiv und dann auch deutlich zu sehen, der US-Dollar stärker als der Euro und vor allen Dingen aber ein deutlicher Anstieg im Ölpreis. Blättern wir eine Seite weiter und kommen damit eigentlich zu dem Thema, was diese und auch nächste Woche extrem spannend ist. Nämlich bekommen wir noch einen weiteren Zinserhöhungsschritt seitens der EZB auf der einen Seite beziehungsweise auch der Fed nächste Woche auf der anderen Seite. Wir rechnen in beiden Fällen nicht damit. Ich muss allerdings sagen, der Markt sieht das teilen anders. Gerade was die EZB betrifft, rechnet der Markt damit, dass bis Ende des Jahres zumindest ein Zinsschritt erfolgt. Und auch gerade für die Sitzung heute Nachmittag wird eher erwartet, mit einer Wahrscheinlichkeit von 65%, also 2/3, dass es einen Zinsschritt gibt, denn dass es keinen gibt. In der USA schaut das etwas anders aus. Da erwarten wir seitens des Marktes, wenn ich mir die sogenannten Forward Futures anschaue, gerade mal, ich würde mal sagen, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, dass es bis Jahresende noch einen Zinsschritt gibt. Wie gesagt, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass was auch immer kommt, die Notenbanken von diesem Thema datenabhängig nicht abweichen werden in ihrem Wording und damit auch immer eine gewisse Unsicherheit bleibt, ob es, selbst wenn sie jetzt nichts machen, beim nächsten Mal nicht ein Zinsschritt kommen könnte. Interessant auch zu sehen, dass sich die Farben auf dieser Seite, die wir Ihnen öfter schon gezeigt haben, verändert haben. Wir sind inzwischen in vielen Fällen auf blau geschwenkt, während wir doch sonst immer extrem rote Farben gehabt haben, sprich restriktive Notenbankpolitiken. Und tatsächlich in Einzelfällen sind wir auch schon bereits im expansiven türkisen Modus, wie in Brasilien, wie in Chile und zuletzt jetzt auch in Polen, die ihre Zinsen um 75 Basispunkte gesenkt haben. Also wir haben einige Emerging Markets Länder, die inzwischen Zinsen senken. Interessant sicherlich auch, wenn man mal so ein bisschen weiter guckt über den Tellerrand hinaus, Richtung 2024, wo werden dann Zinssenkungen inzwischen eingepreist? Das ist in geringem Rahmen in Amerika der Fall, wo eine erste Zinssenkung im Mai oder auch dann in der Sitzung im Juni passieren könnte. Wie gesagt, ein erster Zinsschritt. Bis Mitte des Jahres in Europa allerdings kein Zinssenkungsschritt zu erwarten. Wirtschaftlich hat sich einiges verändert auf der nächsten Seite. Wir mussten unsere Prognosen in den USA doch deutlich anheben. Die US-Wirtschaft ist relativ robust weiterhin, muss man sagen. Und begründen lässt sich das eigentlich damit, dass speziell gerade die hohen Sparvolumina, die sich in den harten Lockdown-Zeiten Coronas aufgebaut haben, weil die Konsumenten oder weil die amerikanischen Bürger letztendlich ihr Geld nicht ausgeben konnten, jetzt an den Markt zurückkommen. Man geht jetzt wieder in Restaurants, Freizeitparks, reist, Hotels und so weiter. Jetzt aber auch die Inflation und auch die Robustheit speziell im Service-Sektor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man allerdings auch sehen, wenn man so einzelne regionale Notenbanken sich anhört, dass gerade dieses Sparvolumina jetzt doch deutlich zurückkommt. Und die Amerikaner sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie hohe Sparvolumina vor sich herschieben. Insofern die Tatsache, dass normalerweise eine Zinserhöhung so mit einer Verzögerung von 12 bis 18 Monaten wirkt, hat sich durch diese Sparbeträge sicherlich nach hinten raus verschoben. Und wir sehen jetzt eher, dass die Wirtschaft leicht sich abkühlt, erwarten dementsprechend für 2024 auch nur ein Wachstum von 0,3%. Von 2,1% können wir in Europa leider nur träumen. Die erwarten wir 0,6% und im nächsten Jahr 0,5%. Und tatsächlich, und darauf gehen wir gleich auf einer der nächsten Folien ein, sind es auch einige Länder, die im negativen Bereich zu finden sind. Eine Veränderung auch, was das Thema China betrifft, auch darauf gehe ich auf den nächsten Folien nochmal ein, aber hier nehmen wir unsere Prognose zurück von 5,1 auf 4,9%. Der Reopening-Effekt, den haben wir in China deutlich stärker eingeschätzt gehabt und hinzu kommen jetzt noch weitere Komponenten, die die chinesische Wirtschaft deutlich in Mitleidenschaft bringen. Ein Punkt, der vielleicht noch auf der rechten Seite zu sehen ist, in diesem Jahr unter 3% Weltwirtschaftswachstum und auch im nächsten Jahr haben wir eigentlich kein großes Wachstum. Im Gegenteil, in den entwickelten Ländern sinkt der Anteil, die Emerging Markets geringfügig, aber große Schübe sollten wir da nicht erwarten. Wie versprochen, auf der nächsten Seite ein Blick so ein bisschen in die einzelnen Euro-Länder. Wenn man sich hier das Quartal-auf-Quartalswachstum anschaut, über Deutschland, Spanien, die Eurozone selber, Frankreich und Italien, dann haben wir jetzt gerade für das zweite Quartal mit Deutschland immerhin die schwarze Null erreicht, Italien mit minus 0,3 und durchaus einige positive Länder wie Frankreich 0,5, Spanien 0,4 und damit dann die Eurozone auch mit plus 0,3. Auf Jahresbasis sieht es da etwas anders aus, Deutschland bei minus 0,6. Das ist das einzige Land, was im negativen Bereich ist, die Eurozone zum Vergleich bei plus 0,6, Spanien sogar bei 1,8%, um das mal auch zu erwähnen. Rechts auf der Seite haben wir mal, ja, Europa wegen der Industrieabhängigkeit, vor allen Dingen die Frühindikatoren im verarbeitenden Gewerbe abgetragen. Hier hatten wir eine Zwischenerholung in den Beginn des Jahres 23 hinein, inzwischen aber doch deutlich rückläufig, speziell in Deutschland, haben wir Werte inzwischen unter der 40. In anderen Ländern, wie Frankreich zum Beispiel, zumindest mal so ein kleiner Turnaround, ähnlich sieht es auch bei Italien, Entschuldigung, bei der Eurozone aus, aber Deutschland doch relativ schwach. Spanien kommt auch deutlich zurück. Also insofern, hier verschlechtert sich die Stimmung tendenziell eher. Sie wissen, Werte über 50 würden auf Expansion deuten, wir sind aber doch deutlich darunter. Also gerade auch die industrieabhängigen Länder leiden unter China, wie wir hier sehen. Ich sagte bereits, wir senken unsere Prognose von dem Reopening-Effekt, gerade auch nach dem, was wir gelernt haben, wie das in USA und Europa abgelaufen ist, haben wir in China doch deutlich weniger gesehen als erwartet. Das liegt vor allen Dingen auch an der Immobilienkrise, die sich weiter sehr negativ und hartnäckig zeigt und letztendlich auch von der chinesischen Regierung nicht unbedingt, wie soll ich sagen, hart adressiert wird. Sie sehen auf der rechten Seite nach einer kurzen Erholung oder minimalen Erholung in der Trendschätzung zu Beginn des Jahres sind wir jetzt nochmal deutlich eingebrochen, was die verkaufte Wohnbaufläche betrifft. Und wenn man mal schaut, die Chinesen haben daraufhin gerade mal ihren Leitzins um 15 Basispunkte gesenkt auf jetzt 2,5%. Das ist eine relativ geringe Stimulierung, möchte ich mal behaupten. Nach unserer Ansicht braucht es wahrscheinlich doch ein deutlicheres Paket mit steuerlichen Lockerungen, um hier auch durchaus Dynamik zu entfalten. Also insofern speziell der Immobiliensektor für auch einen Rückgang verantwortlich, was die chinesische Wirtschaft betrifft. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, selbst wenn die chinesische Wirtschaft deutlich ins Laufen käme, die Art der Wirtschaft in China hat sich ein Stück weit verändert und das bedeutet nicht immer gleich, dass stark unsere europäischen Exporte ansteigen. Ein Beispiel dafür sind sicherlich, wenn ich jetzt gerade hier in München die IAA in der letzten Woche gesehen habe, wir haben doch verstärkt chinesische Elektroautos, die auch eben in China deutlich stärker gekauft werden. Insofern eine gute Konjunktur in China, gerade in einzelnen Bereichen, ist nicht mehr so selbstverständlich, dass das dann für Europa, speziell auch für Deutschland deutlich durchschlägt. Schauen wir auf die nächste Seite zur Inflation. Grundsätzlich kann man sagen, in den USA, die Inflation geht in die richtige Richtung. Wenn man sich die hellblaue Linie anschaut, reden wir hier über die sogenannte Headline Inflation, das heißt die Inflation inklusive Energie und Nahrungsmittel. Wir hatten für den Juni Zahlen von 3% und wie gesagt basisbedingt ein leichter Anstieg auf 3,2 und jetzt auf 3,7% im August. Aber das sind in erster Linie mal Basiseffekte. Die Kerninflation sinkt deutlich weiter. Wir sind inzwischen bei 4,3% angekommen. Man muss allerdings auch sagen, der Energiebereich in Amerika, einer, der negativ zur Gesamtinflation beiträgt, während das in Europa noch deutlich anders ist. Und auch dieser Effekt nimmt etwas ab. Also die Kerninflation, auf die wir annehmen, dass die Notenbank sehr viel stärker schaut, wird weiter nur langsam sinken. Insofern bleiben wir auch bei unserer Prognose, dass selbst Ende 2024 die Inflation, also im Dezember, immer noch leicht über der Marke von 2% sich einpendeln dürfte und wir frühestens in 2025 Werte unter der 2% sehen. In Europa ist das Ganze etwas anders. In Europa haben wir nicht eine rein konsumentenpreisgetriebene Inflation, sondern vor allen Dingen auch eine durch Energiepreise. Die Energiepreise sind auch nach wie vor immer noch ein Aspekt, der sich negativ bemerkbar macht, also einen positiven Anteil an der Gesamtinflation hat und damit auch anders ausschaut in den USA. Und wir müssen auch damit rechnen, dass die Energiepreise auch nach der ganzen Zinserhöhungsthematik in Europa weiter hoch bleiben, hat natürlich was mit dem Ukraine-Russland-Krieg zu tun. Und wir kennen auch die Thematik der Diskussion und die Nachteile, die wir in Europa deshalb auch haben, was Produktion, Industrie etc. betrifft. Also auch hier das Bild letztendlich, die Headline-Inflation sinkt, die Kerninflation ist weiterhin noch relativ robust. Wir dürften jetzt in den folgenden Monaten August, September, also sprich das, was jetzt im September berichtet wird, tatsächlich auch eine Headline-Inflation bekommen, die niedriger ausfallen wird als die Kerninflation. Auch hier hat das in Teilen was mit günstigen, in diesem Falle Basiseffekten zu tun. August 22 ist die Inflation um 0,6% gestiegen. Wenn sie also diesen Monat, dieses Mal weniger als 0,6% steigt, fällt schon mal die Jahresrate. Und die Vergleichswerte für September und Oktober liegen bei plus 1,2 und sogar plus 1,5. Ich gehe also davon aus, dass in den zwei kommenden Monaten und auch die Veröffentlichung für den August, wir eher durchaus in der Headline-Inflation runterkommt. Die Kerninflation sollte allerdings sehr stabil bleiben. Der andere Aspekt, auf den die Notenbank in Amerika vor allen Dingen schaut, ist der Arbeitsmarkt. Hier kann man auf der linken Seite klar konstatieren, selbst wenn die Zahlen für Juni und Juli nach unten revidiert worden sind, haben wir im August immer noch 187.000 neue geschaffene Stellen. Das ist positiv, das ist robust. Auch wenn wir natürlich sehen, dass die rote Linie im September immerhin auf 3,8% angestiegen ist. Das liegt aber in erster Linie mit Blick auf die rechte Seite daran, dass die Erwerbsbeteiligung inzwischen langsam wieder ansteigt. Ein Phänomen, dass wir letztendlich seit der Corona-Pandemie immer noch nicht wieder auf dem Niveau sind, was wir 2019 gehabt haben, nämlich Werte von über 63%. Inzwischen sind wir bei 62,8% angestiegen und dementsprechend, wenn mehr Leute am Arbeitsmarkt teilnehmen, bei gleicher Beschäftigung steigt natürlich die Arbeitslosenrate leicht an, deshalb 3,8%, aber wie gesagt, wir haben auch 187.000 neue Jobs geschaffen. Und der andere Teil der rechten Grafik, wir haben immer noch ein Wachstum der Stundenlöhne, was zwar geringfügig runterkommt, aber immer noch bei 4,3% verharrt und damit auch durchaus die Inflation weiter ein Stückchen anheizt. Blättern wir eine Seite weiter und schauen mal ein bisschen auf Bewertungen und danach auch auf den Aktienmarkt. Da fällt auf, dass gerade im Vergleich zum Dezember 22 dargestellt als die dunkelblauen Punkte der August 23 in Amerika auf der Aktienseite deutliche Bewertungsausweitungen erlebt hat. Wir vergleichen hier im Prinzip die aktuelle Bewertung zum historischen Bewertungsniveau auf einer Skala von, sagen wir mal, 0 bis 100. Und damit sind wir dann doch schon in einem sehr, also historisch gesehen, sehr teuren Bereich in Amerika angekommen, während gerade Europa zum Vergleich immer noch an der Grenze zwischen dem dritten Band und dem vierten Band liegt, sogar leicht gestiegen ist, trotz des Anstieges, das wir gehabt haben. Also insofern amerikanische Aktien historisch gesehen doch durchaus teuer, während europäische Aktien auch vor dem Hintergrund natürlich, dass das Wirtschaftswachstum dieses Jahr und nächstes Jahr nicht überbordend positiv ist, doch als einigermaßen günstig erscheinen. Eine Grafik weiter schauen wir uns dann auch mal die Ergebnisausweise für das zweite Quartal an. Und wir hatten ja das Phänomen, dass gerade Q1 und Q2 sehr positive Unternehmensergebnisse hatten. Q4 letztes Jahr und Q1. Q2 war das jetzt nicht ganz unbedingt so der Fall. Also es wurde erwartet, dass wir einen Rückgang der Ergebnisse von -7% zu verzeichnen haben. Tatsächlich sind gekommen dann -4,1%. Was aber auffällt ist, dass im Vergleich zu den beiden Vorquartalen die Reaktionen doch eher im historischen Vergleich negativ waren. Wir sehen, bei positiven Ergebnissen hätte man normalerweise mit einem Anstieg der Kurse von 1% an dem Tag reagieren sollen tatsächlich war es ein leichter Rückgang von minus 0,3, auch für Unternehmen, die, wie gesagt, ihre Ergebnisschätzungen haben übertreffen können. Bei negativen sogar ein deutlich stärkerer Abschlag als die zu erwartenden 2,2%, hier 2,7%. Und selbst wenn man mal bei den Ergebnisausweisen vom zweiten Quartal auf die Prognosen des dritten Quartals schaut und da auf die roten Balken, so haben wir ungefähr doppelt so viele Unternehmen, die ihre Prognosen zurückgenommen haben im Vergleich zu denen, die ihre Prognosen leicht angehoben haben. Insofern das Bild kippt ein wenig und das bestärkt uns eigentlich eher in der Meinung, dass gerade das, was ich andeutete, diese Sparvolumina zum Ende kommen und die Unternehmen jetzt doch vielleicht mehr Margendruck erleben werden, auf jeden Fall mit etwas schlechteren Ergebnissen rechnen müssen. Blicken wir auf die Zusammenfassung. Hier sei zunächst auf der Aktienseite, auf der rechten Seite erwähnt, natürlich nehmen wir das Übergewicht, was wir für China hatten, gleichzeitig mit der Kürzung unserer Wachstumsprognose zurück auf einen Neutral. Und wenn ich jetzt vielleicht mal auf das kurzfristige Bild eingehe und gerade für die USA agiere, dann rechnen wir damit, dass wir jetzt im dritten Quartal, möglicherweise auch im Oktober noch, eher eine Korrektur erleben, die sich in den Bereich von, sagen wir, minus 5 bis minus 10% ergeben könnte. Wir würden dann allerdings solche Rücksetzer Richtung minus 10% dann auch nutzen, um unsere Aktienposition geringfügig wieder auszubauen. Wir gehen dabei nicht über ein Neutral hinaus. Dafür ist eigentlich das Wachstum im Jahr 2024 nicht groß genug. Auf der linken Seite allerdings im Fixed-Income-Bereich glauben wir sehr viel stärker, dass auch gerade aufgrund des geringfügigen Renditeunterschiedes, den wir im Vergleich zu erwartenden Performance auf der Aktienseite durchaus auch Chancen für interessante Beimischung haben. Das gilt für den US-Staatsanleihenbereich, das gilt für den US-Investment-Grade-Anleihenbereich. Und ich denke mal, mit einer gewissen Verzögerung wird auch die EZB ihren Zinshöhepunkt überschreiten. Und dann wird auch hier durchaus aus einem Neutral ein Neutral bis positiv werden. Negativ sind wir weiterhin für den Bereich High Yield, sowohl in USA als in Europa. Hat einfach damit zu tun, dass Unternehmen, die hoch verschuldet sind, doch sehr viel stärker unter den hohen Zinsen zu leiden haben und es da auch einige Schieflagen geben kann. Damit möchte ich meinen kurzen Vortrag beenden und Ihnen damit einen Überblick gegeben zu haben, was seit unserem letzten Call passiert ist und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Thomas. Interessant wie immer. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, nehmen wir jetzt eine Frage aus dem Chat. Und zwar geht es um die EZB und mögliche Zinserhöhungen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, gehen wir bei Amundi von keinem weiteren Zinsschritt aus, aber der Markt zu zwei Drittel schon. Wenn jetzt tatsächlich kein Zinsschritt kommt, was machen wir dann in Deutschland? Hier liegt die Inflation noch bei 6,5%. Das ist natürlich höher als in anderen europäischen Ländern. Wie können wir hier in Deutschland unsere Inflation effizient bekämpfen?
Ja, zwei, drei Sätze dazu. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Zum einen haben wir natürlich deutlich höhere Inflationszahlen in Europa als in der USA. Insofern könnte man ja vermuten, dass wir eigentlich sehr viel stärker noch einen Schritt machen müssen. Ja, das ist in Teilen auch im Markt eingepreist, aber bestenfalls eben ein Schritt. Warum nur so wenig? Das heißt, in erster Linie mal haben wir eine Verzögerung gegenüber den USA und das, was ich eben andeutete, die Basiseffekte, die jetzt für die nächsten drei Monate kommen, deuten doch sehr stark darauf hin, dass die sogenannte Headline Inflation deutlich zurückkommen sollte. Wie gesagt, die Vergleichswerte für den August letztes Jahr war bei 0,6%. Wenn wir dieses Jahr in der Inflation Monat für Monat weniger als 0,6% steigen, dann sinkt die Inflationsrate. In den nächsten Monaten sind es sogar 1,2 und 1,5%. Wir sollten also davon ausgehen, dass die Headline Inflation deutlich zurückkommt. Der zweite Aspekt, der eine EZB vielleicht weniger zu einem Zinsschritt animieren sollte, auch aufgrund der Tatsache, dass das Niveau deutlich höher ist, was wir in der Inflation haben, sind die Wachstumsaussichten. Die Wirtschaft in Europa ist bei weitem dieses Jahr nicht so gut gelaufen. Und allein aufgrund der Tatsache werden die Konsumenten weniger positiv agieren, als das in Amerika in diesem Jahr der Fall gewesen ist. Das heißt, das geringere Wachstum dämpft gleichzeitig auch ein Stück die Inflation. Wie gesagt, bestenfalls ein weiterer Zinsschritt, das ist das, was der Markt erwartet. Wir haben eine etwas vorsichtigere Einschätzung aufgrund der schwachen Wirtschaft. Ja, ein Schritt könnte noch kommen. Bis zum Jahresende ist er eingepreist, wobei man nicht genau sagen kann, in welchem Monat. Für diesen Monat ist die Wahrscheinlichkeit 65-35. Heißt aber auch nur, wenn er dieses Mal nicht kommt, dann kann er im nächsten Monat, also in der nächsten Sitzung kommen.
Okay, super. Vielen Dank für die Klarstellung. Ich würde jetzt rübergehen zu unserem Gast heute, Frau Dr. Kamin. Sie sind Expertin für Welthandel und setzen den Schwerpunkt auf Geoökonomie. Ich denke, das ist sicherlich ein Feld, das nie langweilig wird, aber in den jetzigen Zeiten wahrscheinlich spannender als je zuvor. Ich meine, auf der einen Seite haben wir negative Einflussfaktoren auf den Welthandel. Ein paar davon habe ich in meinem Intro erwähnt. Gleichzeitig haben wir aber eine steigende Anzahl Autokraten und die Schwierigkeit, die diese in der Verhandlung und im Umgang mit sich bringen. Jetzt ist die Frage für heute, welche Einflussfaktoren der Welthandel in diesen unsicheren Zeiten hat. Dr. Kamin, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und übergebe das Wort an Sie.
Vielen Dank. Hallo, kann man mich gut hören?
Perfekt. Ja, das kann man.
Dankeschön. Super, alles klar. Dann lege ich los. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe meine Präsentation Globalisierung trifft Geoökonomie genannt, weil das ist, was gerade stattfindet und das ist, was wir gerade beobachten. Und zwar nicht erst dieses Jahr, sondern auch schon, und auch nicht erst letztes Jahr, sondern schon über einen längeren Zeitraum tatsächlich. Beginnt durchaus mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China. Ich möchte in der Präsentation, in der kurzen Präsentation heute, einmal einen Fokus legen auf die aktuellen Handelszahlen, auch auf aktuelle Containerschiffabfahrten aus Russland und der Ukraine. Dann möchte ich einmal mir angucken mit Ihnen, was bedeutet dieser Konflikt, dieser Krieg in der Ukraine tatsächlich für Schwellenländer, für Drittweltländer, mit einem besonderen Fokus eben auf Getreide- und Weizenexporte. Und als letztes möchte ich den Blick da nochmal weiten und gucken, was bedeutet es eigentlich, wenn Globalisierung auf Geoökonomie trifft? Was sehen wir für Symptome und was bedeutet das für die Globalisierung? Gut, los geht's. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier gut hinbekomme. Ja, bekomme ich. Wunderbar. Genau, ich steige auch direkt ein. Was passiert, wenn Ökonomie und Geopolitik zusammenwirken? Und das, wir haben hier leider Gottes, muss ich ja sagen, ein gutes Beispiel seit letztem Jahr, an dem wir die Folgen von geopolitischen Konflikten sehr gut beobachten können. Die Invasion in der Ukraine durch Russland hat eine ganze Reihe an Effekten gehabt. Und unter anderem haben wir gesehen, eindeutige Effekte auf die Realwirtschaft, das heißt, Produktion wurde eingestellt, wurde verringert, der Handel hat sich verringert und wurde teilweise umgeleitet, also für eine Handelsökonomin wie mich ganz eindeutig zu sehen, wir haben hier ganz viel Handelsumlenkung. Dann aber auch genau dasselbe in der Finanzwirtschaft. Wir sehen Divestment, also gerade aus Russland wurde, glaube ich, auch in einem noch nicht so dagewesenen Maße extrem viel Investment abgezogen. Sehr viel weniger FDI ist geflossen. Ich habe mich gerade bei der Vorbereitung auf heute auch nochmal gefragt, ob das für die Ukraine auch der Fall ist. Das werde ich nochmal nachgucken, weil das eine, finde ich, sehr spannende Frage ist. Ob da jetzt weniger oder mehr investiert wird oder ob sich das irgendwie ausgleicht. Wir haben gesehen, Sanktionen, Embargos, die ganze Diskussion. Wir haben durch die Sanktionen und Embargos Auswirkungen auf den Güterhandel natürlich, aber eben auch durch die SWIFT-Sanktionen Auswirkungen auf Geldanlagen und Geldtransfers. In den sanktionssendenden Ländern, und das finde ich jetzt auch immer wichtig, gibt es eben auch Auswirkungen durch die Embargos und Zölle. Klar, das war in diesem Fall relativ augenscheinlich durch die Energieimporte und die Energieabhängigkeit, die wir haben. Aber das ist auch bei anderen Sanktionsregimen so. Und was wird diskutiert? Importpreisdeckel und so weiter. Sie kennen die Diskussion alle aus den News sozusagen. Wichtig aber eben auch, es gibt Drittlandeffekte und die entstehen eben durch dann steigende Energiepreise, steigende Nahrungsmittelpreise, aber auch sogenannte Secondary Sanctions. Und die Folge davon ist dann eben Hunger in Entwicklungsländern, generelle Ressourcenknappheit und sehr wichtig, es gibt auch weitere geopolitische Verschiebungen. Also wir haben hier zum Beispiel sehr deutlich gesehen, dass China sich genau angeguckt hat, was die EU tut, wie die EU reagiert. Nicht so sehr die USA, ich glaube, da wurde damit gerechnet, dass da eine Reaktion kommt. Aber China hat schon sehr genau geguckt, ob die EU Sanktionen erlässt und wie Sanktionen erlassen werden und so weiter. Einfach im Hinblick auf Taiwan. Genau. Jetzt möchte ich mit Ihnen einmal den Blick werfen auf die aktuellen Handelszahlen. Und wenn ich sage aktuelle Handelszahlen, dann meine ich das tatsächlich auch so, denn ein großes Problem bei Handelsdaten ist, dass sie, bei den offiziellen Handelsdaten ist, dass sie immer sehr spät oder mit einer sehr großen Verzögerung sozusagen veröffentlicht werden. Und wir haben da am Institut für Weltwirtschaft Abhilfe geschaffen mit dem Key Trade Indicator. Das ist ein Indikator, der sozusagen mit Echtzeitdaten versucht, die Handelsbewegung weltweit zwischen 75 Ländern zu schätzen. Wie passiert das? Es werden Abfahrten und Ankünfte von Containerschiffen genommen und es wird die Beladung gemessen dieser Containerschiffe. Und darüber wird dann mit einem Algorithmus tatsächlich werden Exporte und Importe geschätzt. Was wir hier sehen, ist die monatliche Veränderung, also die Veränderung zum Vormonat, und das ist preis- und saisonbereinigt und deswegen weichen diese Zahlen auch oft etwas ab von dem, was zum Beispiel das Statistische Bundesamt meldet. Wir haben hier für den August durchweg positive Zahlen für Deutschland, für die EU, für die USA und China und auch für den globalen Handel, der um 0,9% tatsächlich wächst. Das Statistische Bundesamt hat tatsächlich noch im Juli einen Rückgang gemeldet. Und was man natürlich aber auch sagen muss, ist, diese aktuellen Abfahrten spiegeln natürlich im Zweifel dann auch keinen Trend wider, sondern sind tagesaktuelle Daten. Und was vorne in der Präsentation auch schon angeklungen ist und gezeigt wurde, ist ja wirklich, dass die Talfahrt sozusagen im verarbeitenden Gewerbe, und das ist etwas, was hier zum Beispiel noch nicht langfristig mit eingepreist ist, und da ob es da tatsächlich eine Erholung gibt, ist natürlich die Frage. Sieht eigentlich eher schlechter aus. Wenn wir aber mal gucken auf den Containerhandel global, ja, global gehandelte Gütermenge im Container, sieht man sehr, sehr schön, dass das mittlerweile wieder nach oben geht. Also wir haben einen positiven Trend. Man sieht hier auf der Grafik, ich glaube, man kann die Jahreszahl nicht ganz so gut lesen, aber man sieht auf der Grafik dennoch natürlich den Einbruch zur Corona-Pandemie, den zweiten Einbruch zur Corona-Pandemie und dann auch den Einbruch zu Beginn des Krieges. Und jetzt sehen wir, dass insgesamt die global gehandelte Gütermenge steigt. Und das stimmt auch überein, sozusagen, wenn man sich anguckt, wie sieht es mit der Gütermenge auf unbewegten Schiffen aus. Also wir haben ja gerade auch aktuell einen Stau vom Panama-Kanal, aber das hält sich in Grenzen. Also auch die Gütermenge hier geht wieder zurück. Das heißt, es gibt weniger Güter, die auf Schiffen rumdümpeln, die eben sich nicht bewegen. Genau. Eine weitere Grafik, die ich Ihnen gerne zeigen würde, sind die Ankünfte von Containerladungen in Russland und in der Ukraine. Denn das ist ein bisschen überraschend tatsächlich, wenn man an die Sanktionen denkt. Wir sehen hier in dunkelblau die Ankünfte im Hafen, Containerhafen St. Petersburg. Das ist der größte Containerhafen in Russland. Und die gehen steil nach oben und sind fast wieder auf Vorkriegsniveau. Und das ist natürlich, also wirkt erstmal überraschend tatsächlich, ist es für jemanden, der sich mit Sanktionen beschäftigt, aber tatsächlich nicht, denn wir haben es immer mit Sanktionsumgehung zu tun, mit Handelsumlenkung, und die braucht ein bisschen, bis sie dann tatsächlich ankommt, also bis das ankommt und bis sozusagen die Handelsrouten und die Handelspartner angepasst sind, aber dass das kommt, das war tatsächlich klar. Dennoch natürlich ernüchternd zu sehen, dass Russland trotz der Sanktionen, trotz des ja auch sehr breiten Sanktionsregimes weiter handelt. Gut, ich gehe weiter zu den globalen Krisen. Also wir sehen geopolitische Konflikte, und das Problem ist oft, dass die Effekte von solchen geopolitischen Konflikten insbesondere auf die dritte Welt, auf Schwellenländer, eben nochmal verschärft werden durch globale Krisen wie eine Pandemie, wie den Klimawandel. Wir haben eben jetzt gerade das Beispiel einer drohenden Hungerskrise in den Entwicklungsländern, Und da kam eben die Invasion Russlands dazu, die eben die Produktion vor allem von Getreide reduziert hat. Es kam zu geringeren Exporten, ja schon seit dem letzten Jahr, und natürlich zu gestiegenen Handelskosten. Und für insbesondere für Afrika, und da möchte ich jetzt gleich mit Ihnen einmal hingucken, sieht man, dass der Gesamtanteil des Handels mit der Ukraine und Russland eigentlich gering ist. Aber wir haben eben eine starke Konzentration von Importen bei Produkten eben wie Weizen, aber auch bei anderen Getreiden und bei Dünger. Und das ist eben relativ wichtig im Kopf zu behalten, dass es in bestimmten Sektoren eben dann doch eine große Abhängigkeit gibt. Eigentlich ähnlich wie das bei uns in Europa mit der Energie war. Ja, also unser Deutschland ist auch nicht besonders abhängig von Russland. Wenn man sich das Gesamt betrachtet, ist der Handel sehr gering. Aber eben wenn es um Energie geht, haben wir da eine große Abhängigkeit gehabt, kann man jetzt mittlerweile sagen. Genau, und das führt dann in den Entwicklungsländern in Afrika zu einer Gefährdung der Ernährungssicherheit. Und es gab oder gibt eine Studie von uns am Institut. Da wurden 3 Szenarien gerechnet und gerade im Hinblick auf das jetzt gescheiterte Getreideabkommen wollte ich Ihnen 2 Grafiken mal zeigen. Das erste Szenario sozusagen, was passiert, wenn aufgrund einer reduzierten Produktion in der Ukraine wegen des Krieges sozusagen, wie verändern sich da die Weizenimporte Afrikas. Und man sieht hier, und ich möchte es betonen, das sind die Langfristeffekte, das ist nicht kurzfristig, sondern das ist ein Handelsmodell, allgemeines Gleichgewichtsmodell, was langfristige Effekte berechnet, nachdem es sozusagen Anpassungen gegeben hat. Aber wir sehen hier trotzdem, dass Ägypten, ich meine mit 12%, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, Sie können es vermutlich nicht lesen, ist ein bisschen klein, Ägypten, Tunesien mit 12% Reduktion der Importe sozusagen bei Weizen, aber auch bei anderen, 12,2 lese ich gerade, Dankeschön, bei Weizen, aber auch bei anderen Getreiden tatsächlich betroffen sind. Das zweite Szenario zeige ich Ihnen nicht, das war dann sozusagen einen Schritt weiter, das waren die reduzierte Produktion und gestiegene Handelskosten, aber ich zeige Ihnen gerne noch die Ergebnisse des dritten Szenarios, einfach weil es jetzt mit dem gescheiterten Getreideabkommen sozusagen sehr passend ist. Und da ging es um einen sogenannten Export-Ban, also was passiert, wenn Russland tatsächlich komplett dicht macht. Und die Zahlen sind hier wirklich erschreckend. Da sieht man, dass Weizen, was das hellblaue ist, ja eindeutig stärker getroffen ist, während für Ruanda und Ägypten fast 50% Importreduzierung, für Südafrika, Tansania und so weiter, hohe Einschnitte in den Importen. Und das ist eben genau das, was jetzt sozusagen bevorsteht, wenn das Problem nicht gelöst wird. Gut, ich komme zum letzten Teil. Was sehen wir gerade in der Welt? Wir sehen gerade in der Welt wachsende Asymmetrien. Wir sehen abnehmende zwischenstaatliche Kriege. Das ist ein Überbleibsel aus meiner Vorlesung, aber es ist tatsächlich so, dass wir insgesamt weniger zwischenstaatliche Kriege sehen. Wir sehen dennoch aber ein anhaltendes geopolitisches Risiko. Wir haben natürlich gesehen über die letzten 20 Jahre schon gerade in der Zeit der Hyperglobalisierung, eine zunehmende Vernetzung durch globale Lieferketten, globale Wertschöpfungsketten. Wir haben den Aufstieg von China gesehen, wir sehen ihn immer noch und wir sehen gleichzeitig den Rückzug der USA aus ihrer hegemonialen Rolle. Und zu was hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass die Konvergenz durch wirtschaftliche Integration zumindest in manchen Ländern gescheitert ist. Wir werden sicherlich gleich nochmal über Autokratien sprechen, aber gerade in autokratisch regierten Staaten hat das nicht funktioniert. Und hier ist dann genau das passiert, dass die Wirtschaft, die lange Zeit sozusagen seit dem Zweiten Weltkrieg die Weltwirtschaft sozusagen wirtschaftlichen Regeln unterworfen war und dadurch gesteuert war, hier hat die Wirtschaft wurde übernommen durch die Außenpolitik. Das heißt, was wir jetzt sehen, ist eine stärkere Steuerung oder eine Nutzung der Wirtschaft, wirtschaftlicher Mittel, um außenpolitische Ziele zu erreichen. Das ist genau das, was Geoökonomie eben ist. Und was sind die Symptome? Die Symptome sind, wir sehen verstärkten Protektionismus, wir sehen einen ganz krassen Anstieg an protektionistischen Maßnahmen. Wir sehen Sanktionen. Sanktionen haben enorm zugenommen in den letzten 50 Jahren. Wir sehen geschwächte multilaterale Institutionen, natürlich die WTO, da denken wir als erstes dran. Wir sehen mehr und mehr populistische Regierungen, nicht nur außerhalb der EU, auch innerhalb der EU, ganz wichtig. Wir sehen Desintegration mit dem Brexit. Wir sehen eine stärkere Regionalisierung. Wir werden sicherlich gleich vielleicht auch nochmal über Blockbildung sprechen. Und wir sehen leider auch zunehmend eine Autokratisierung. Wir haben zum ersten Mal seit 2004 mehr Autokratien auf der Welt als Demokratien. Also auch die Zeit, die Welle der Demokratisierung ist vorbei. Wir sehen gerade die dritte Welle der Autokratisierung tatsächlich. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, sehen wir eine Deglobalisierung? Das ist das, was ich ganz häufig gefragt werde. Und ich halte es zusammen mit dem Economist, der zwei oder drei Jahren mal über die Slowbalization geschrieben hat. Ich habe Ihnen eine Grafik mitgebracht, die leider nicht ganz aktuell ist. Es ist war ein bisschen schwierig, noch mal eine aktuellere zu finden. Und ich habe es auf meine To-Do-Liste geschrieben, eine selber zu erstellen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir Handelsökonomen sagen, wir sehen keine Deglobalisierung, sondern was wir sehen, ist tatsächlich eine Verlangsamung. Also wir sind eben nicht mehr in dieser Zeit der Hyperglobalisierung, wie man sie hier von 85 bis 2008 sehen kann, sondern der Handel wächst noch, aber er wächst eben langsamer. Ja, jetzt mal abgesehen von den großen Krisen, die wir in den letzten paar Jahren hatten, wo sicherlich auch mal punktuell der Handel sich stark verlangsamt hat, egal aufgrund von Pandemie oder in irgendwelchen Kanälen stecken gebliebenen Containerschiffen. Aber im großen Trend sozusagen wächst der Handel einfach langsamer. Das heißt, ich persönlich würde nicht von einer Deglobalisierung sprechen, aber ich würde es dabei jetzt einmal lassen und würde sozusagen zurückgehen zu Frau Navermo und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Kamin. Das war wirklich super spannend. Ich habe so viele Fragen im Kopf, dass ich kaum weiß, wo ich gerade anfangen soll. Aber ich fange vielleicht da an, wo Sie praktisch aufgehört haben. Okay, Deglobalisierung wahrscheinlich nicht. Verlangsamung, ja, okay, das macht vielleicht auch Sinn. Können wir uns denn überhaupt ein Decoupling leisten? Würde das überhaupt gehen?
Nein, also das ist für Deutschland zumindest und ich würde auch sagen für die EU relativ einfach zu beantworten. Wir können uns das nicht leisten. Also Deutschland als ein Land, was eben eine Exportnation ist und so angewiesen ist auf den Außenhandel und eben auch nicht nur auf Exporte, sondern auch auf Importe aus anderen Ländern und auch sehr sozusagen sich auch sehr abhängig gemacht hat, nicht nur im Bereich Energie, sondern auch im Bereich Rohstoffe, sehr stark investiert hat in Schwellenländern. Für Deutschland ist ein Decoupling also nicht möglich oder also können wir uns nicht leisten. Für die EU natürlich aber auch nicht. Aber insgesamt möchte ich auch sagen, dass es auch, wenn man die drei Blöcke anguckt, also China, USA, EU, ist es auch weder für China noch für die USA erstrebenswert ein Decoupling, ein totales Decoupling. Was wir sehen, ist natürlich, also wir sehen eine Blockbildung in bestimmten Bereichen. Wir sehen das im Bereich Technologie auf jeden Fall. Und wir sehen es wahrscheinlich auch im Bereich Medizinprodukte. Also sehr sektoral würde ich sagen, ja, da können wir eine Blockbildung beobachten. Und ich werde das oft gefragt, jetzt gerade in Bezug auf den G20-Gipfel, der am Wochenende war und dieses große Infrastrukturprojekt, was da angestoßen wurde von der EU und den USA. Wir sehen eben aber auch eine Überlappung. Also gerade im Bereich Infrastruktur sehen wir das jetzt EU, USA, Indien, Saudi-Arabien, Israel und auch die Vereinigten Arabischen Emirate das gemeinsam angestoßen haben. Und bei diesem Infrastrukturprojekt sind Länder dabei, die auch in der Belt and Road Initiative Chinas sozusagen beteiligt sind, in der neuen Seidenstraßeninitiative. Das heißt, man kann es beides beobachten. In der EU-Handelspolitik, also ich könnte mir vorstellen, dass wir sozusagen, dass wir vielleicht nochmal eine verstärkte Blockbildung sehen, wenn die EU es schafft, Handelsabkommen abzuschließen, aber das muss sie erstmal hinbekommen. Und das wäre wichtig und wünschenswert, um da mal einen Punkt zu machen.
Vielen Dank. Okay, das heißt Blockbuilding, klar, wird umso wichtiger für die Zukunft. Sie haben es ja auch schon mal erwähnt. Wir haben einen riesen Anstieg in der Autokratisierung. Wie sollen wir dann mit solchen Ländern am besten im Handel umgehen? Ich meine, wir als Europa oder auch die USA, wir haben gewisse Werte. Ich lese jetzt auch gerade aus dem Chat, finde ich ein sehr guter Punkt von einem Zuhörer. Wir haben natürlich auch gewisse Werte, die wir grundsätzlich vertreten wollen. Aber ich denke, Wandel durch Handel hat vielleicht nicht unbedingt funktioniert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Wie sollen wir in Zukunft mit diesen Autokraten umgehen, von denen wir teilweise auch abhängig sind, gerade im Rohstoffbereich?
Also Ich würde widersprechen. Ich würde sagen, Wandel durch Handel hat, das ist das, was ich auch sozusagen eingangs oder jetzt eigentlich gar nicht eingangs, sondern am Ende der Präsentation gesagt habe. Das hat schon funktioniert, aber eben nicht in allen Ländern und eben vor allem nicht in den autokratischen Ländern. Wie gehen wir damit um, auch vor allem, wenn wir eine wertegeleitete Außenwirtschaftspolitik machen wollen? Das ist natürlich was, das hören jetzt die Hardcore-Handelsökonomen nicht so besonders gerne, denn die Handelspolitik der EU wird schon mit relativ vielen zusätzlichen Werten oder zusätzlichen Dingen wie Umweltschutz und so weiter, wird sie schon sehr stark überfrachtet, das sage ich jetzt sozusagen in Anführungsstrichen. Und das macht den Abschluss von solchen Handelsabkommen dann auch sehr schwer. Wie gehen wir um in Zukunft mit solchen Staaten? Ich denke, es ist sehr wichtig zu betonen, dass gehandelt werden muss. Wir können uns nicht komplett unabhängig machen von einigen Autokratien. Es wird nicht funktionieren, gerade im Rohstoffbereich. Da sehen wir schon eine sehr große Dominanz Chinas, auch Russlands, aber auch noch anderer autokratischer Länder, wie der Türkei, Marokko und so weiter. Also wir sind da durchaus abhängig und diese Abhängigkeiten werden sich nicht sehr schnell reduzieren lassen. Das heißt, wir müssen mit diesen Ländern handeln. Was wir natürlich können, ist, wir können versuchen, uns weniger abhängig zu machen, im Sinne von, dass man nach alternativen Handelspartnern guckt, also De-Risking betreibt. Denn das Problem mit den Autokratien ist ja, dass sie sich so erratisch verhalten. Ja? Also die autokratischen Herrscher verhalten sich, also ändern halt auch mal täglich ihre Meinung oder können es auch einfach, weil sie nicht auf Wählerstimmen sozusagen angewiesen sind. Wichtig ist auch, denke ich, dass die EU eben nicht die Handelsabkommen zu stark überfrachtet mit zusätzlichen Werten und Normen, denn sonst laufen wir Gefahr, bestimmte Handelsabkommen, Beispiel Mercosur, nicht abschließen zu können. Und das Problem dabei ist, dass wir dann natürlich anderen einfach den Vortritt da lassen. Und das ist gerade im Mercosur-Raum China. China ist schon der stärkste Handelspartner des Mercosur. Das heißt, was hier tatsächlich sein muss, aber was auch kommt und was die EU auch sehr stark forciert, sind eben flankierende Instrumente um Umweltschutz, um Rohstoffe, um auch das nachhaltige Sourcen von Rohstoffen tatsächlich zu gewährleisten. Aber belasse ich es mal.
Vielen Dank. Ich finde es super spannend, was Sie sagen. Das bringt mich auch zu einer neuen Frage. Und zwar geht es hier um den Klimawandel. Ich meine, wir in Europa, gerade in Deutschland, wir tun natürlich enorm viel, um hier unseren Beitrag zu leisten. Auch die Automobilindustrie, von der wir enorm abhängig sind, wird ja derzeit umstrukturiert, sage ich jetzt mal, auf E umgestellt. Autozulieferer könnten in Zukunft darunter leiden. Was ist Ihre Meinung grundsätzlich zu den Schritten, die wir hier in Europa einleiten, wo andere Länder vielleicht nicht ganz so mithalten wie wir? Könnten wir wirklich das Risiko eingehen, dass wir unsere Produktivität und unsere Wettbewerbsvorteile in Zukunft verlieren, wenn wir zu stark auf das Thema Klimawandel setzen?
Ja, es ist eine tricky question sozusagen. Also Europa ist ja tatsächlich auch ein bisschen in der Zwickmühle, ne? Weil wir sehen ja schon, dass Großunternehmen auch abwandern und ihre Investitionen ihr Kapital woanders hinbringen, vor allem eben in die USA auch. Und ich würde sagen, also es ist wirklich eine Zwickmühle, denn wir müssen ja dem entgegenwirken der Abhängigkeit, die wir haben in bestimmten Bereichen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die Halbleiterindustrie. Ja. Und dann gibt es Subventionen. Wie sinnvoll solche Subventionen sind, um dann eben Halbleiterindustrie hier anzusiedeln, ist dann halt immer sehr fallabhängig und wirklich auch teilweise fragwürdig. Die USA haben das mit ihrem Inflation Reduction Act ein bisschen geschickter gemacht. Die sozusagen die heimische Produktion und den Anteil der heimischen Produktion an bestimmten Produkten wie zum Beispiel E-Autos anzukurbeln und zu erhöhen. Der Punkt ist aber, die USA können das auch leichter. Ja, wir haben in der EU einfach das Problem, dass es natürlich einer Abstimmung bedarf. Und dementsprechend sind solche Prozesse wesentlich schwieriger und deswegen kommt da auch oft nicht das unbedingt bei raus, was dann tatsächlich 100% förderlich ist für die Wirtschaft. Ja, dieser Abstimmungsmechanismus ist eben äußerst schwierig und da sind einfach Länderinteressen auch sehr unterschiedlich.
Vielen lieben Dank. Ich denke, wir müssen da leider schließen. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich denke, die müssen wir vielleicht nach dem Call einfach mal diskutieren. Aber vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, Frau Dr. Kamin. Das war wirklich super interessant. Einen lieben Dank natürlich auch an unsere CIO Thomas Kruse. Und last but not least natürlich vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind, der nächste CIO-Call, wie gewohnt in 2 Wochen. Aber verpassen Sie bitte auch nicht die Amundi AIK. Mehr Informationen zu unseren Events finden Sie hier auf der Slide oder auf der Seite, die gerade gezeigt wird, aber natürlich auch bei uns im Netz. Machen Sie es gut und viele Grüße aus dem sonnigen und schönen Frankfurt. Ciao.